Nochmal hallo und guten Abend. Schön, dass ihr auch den virtuellen Weg zu uns gefunden habt. Manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen schwerer, als live dabei zu sein, aber gut. Und tatsächlich haben auch wir es geschafft, mit erheblicher Zeitverzögerung die Reihe fast vollständig durchzuführen. Und wir sind fest entschlossen, die Reihe im nächsten Jahr so oder so, also live oder online, fortzusetzen. Denn schon bei der Planung im vorigen Jahr für diese Reihe wurde uns klar, dass wir bei diesem großen Thema, also Kolonialismus, Imperialismus und Internationalismus, mit einer Reihe beim besten Willen nicht auskommen. Und wir werden also eine Doppelreihe draus machen. Arbeiten fleißig dran und mal sehen, was dabei rauskommt. Aber heute haben wir erst einmal Paul Dziedzic zu Gast. Der macht sich auf dem komplexen Feld der Metamorphose des Imperialismus schlau, das vor ihm schon Ruud Jain und Nora Sternfeld aus eher postkolonialer Perspektive und von Thomas Sablowski aus eher marxistischer Perspektive betreten wurde. Wir sind ziemlich gespannt, ob es heute weitere Zuspitzungen und/oder Brücken geben wird und ob wir der Antwort auf die Frage, wie funktioniert eigentlich genau heute das Zusammenspiel von Ideologie, kultureller Produktion, globaler Ökonomie und staatlicher Ordnung? Aber erstmal, wer ist Paul Dziedzic? Paul ist freier Journalist für meist linke Medien und derzeit Redakteur in der Monatszeitschrift AK, ehemals Arbeiterkampf, seit langem aber schon Analyse und Kritik. Seit 5 Jahren ist er, Entschuldigung, im AK ist sein Schwerpunkt afrikanische Politik, vor allem aus panafrikanischer Perspektive. Seit 5 Jahren ist er dafür auch Trainer in Entwicklungshilfeorganisationen für die Themen koloniale Kontinuitäten und Widerstand, aber auch eben sehr breit aufgestellt in der Intersektion zwischen Start-up-Szene und Entwicklungshilfe. Seine politischen Handlungen neben AK, zum Beispiel Occupy und Antiglobalisierungsbewegung, konnte er theoretisch gut grundieren durch Studien in Groningen, internationale Beziehungen und an der FU Berlin, geografische Entwicklungsforschung. Wir freuen uns wirklich sehr, Paul dich heute Abend begrüßen zu dürfen. Aber bevor du loslegst, noch ganz kurz was Technisches. Der Vortrag sollte
Ich
so.
kann jetzt am Internet liegen.
Wie bitte? Okay, ich mache mal weiter. Der Vortrag sollte ungefähr 45 Minuten dauern. Dann machen wir 10 Minuten Pause und haben ebenso ungefähr 45 bis 50 Minuten für die Diskussion. Das ist der Plan. Zu euch während des Vortrags und auch während der Diskussion solltet ihr das Mikro ausmachen. Natürlich nicht, wenn ihr redet. Wir haben es ganz gerne, wenn das Bild an ist, damit wir uns gegenseitig zwar nicht in die Augen gucken können, aber irgendwie spürt man so ein bisschen, ist ein bisschen was anderes, sich zu sehen statt einen schwarzen Kasten und einen Namen. Aber es bleibt wirklich euch überlassen. Ich sage schon mal zur Diskussion, die Wortmeldung sollte über den Chat laufen, da geht ihr in die Tagesleiste-Runden und dann tragt ihr einfach nur Hand ein, dann seid ihr auch in der Reihenfolge dran. Die Audioaufnahme wird wieder gemacht, allerdings auch nur der Vortrag und nicht die Diskussion. Und weil es oft Nachfragen gab, sage ich nochmal hier an dieser Stelle, dass von Thomas Sablowski, Ruud Jain, Nora Sternfeld gibt es Audioaufnahmen. Von Said Belgedon gibt es leider keine Aufnahme. Er hat den Vortrag, der einzige Vortrag, den wir nicht haben halten lassen können. Aber wir haben dafür seinen kompletten Vortrag auf der Website. Den könnt ihr da nachlesen. Und bei Lutz Fiedler ist das System zusammengebrochen, also nicht bei ihm, sondern bei uns in der Technik ist das System zusammengebrochen. Also da haben wir leider im Moment noch gar nichts. Ja, nochmal Dankeschön, dass ihr gekommen seid und Paul, it's up to you.
Alles klar. Ja, danke für die Einleitung.
Alles klar,
Ich hoffe,
danke.
ihr könnt mich alle gut hören.
Perfekt.
Okay. So, ja, danke für die Einleitung und danke auch für die Einladung. Und ich freue mich zu sehen, dass trotz des Wetters viele Leute gekommen sind, um mir zuzuhören, irgendwas über Imperialismus an einem Sommertag. Genau, zu der kleinen Einleitung hätte ich vielleicht noch eine kleine, ja, etwas Kleines hinzuzufügen, was vielleicht auch ein bisschen erklärt, woher ich komme. Für mich war 2011 nochmal ein Wendepunkt, also vor diesen ganzen Occupy-Sachen, und zwar mit ja, der Arabellion und Syrien quasi auch als neues, ja, als neuer, ja, Schwerpunkt für so imperialistische Kräfte. Und für mich war quasi so auch ein bisschen das Ende dieses klassischen Imperialismusgedanken, dass die USA, ja, die imperiale Macht schlechthin ist und dass alle anderen quasi der Widerstand sind, weil ich nicht einsehen wollte, dass Russland oder Assad quasi dazugehören. Und genau, ich arbeite jetzt aber auch gerade auch noch an etwas anderem. Und zwar wollte ich mir so die Rolle dieser neuen Akteure quasi in Afrika anschauen, sei es also Russland, Türkei oder Indonesien. Und das hatte ich eigentlich noch nicht in Verbindung gebracht mit dem Vortrag heute, aber irgendwann hat es so Klick gemacht. Also bin ich so irgendwo zwischen, ergibt es eigentlich noch Sinn, im 21. Jahrhundert über Imperialismus zu sprechen? Und ich sehe aber dann durchaus, dass Leute schon ein bisschen verstehen, was Imperialismus ist und dass es mehr ist als eine Geschichte, die in der Vergangenheit liegt. Es gibt dann auch wiederum Leute wie David Harvey, also Geograf und Marxist, der früher über Imperialismus geschrieben hat und heute aber sagt, dass der Imperialismusbegriff gänzlich gestrichen werden sollte, weil er quasi eine Art Straitjacket, also so eine Zwangsjacke für eine Theorie des globalen Kapitalismus darstellt. Ja, in anderen Beiträgen, die es jetzt auch in dieser Reihe gab, die ich super fand, kam das auch ein bisschen zur Sprache. Unter anderem bei Roy Jain, der über dezentralen Kapitalismus gesprochen hat und ein bisschen analysiert hat, was es eigentlich bedeutet, wenn in diesen neuen aufstrebenden Staaten quasi der Kapitalismus einkehrt und sie auch so ein bisschen mehr in Richtung Semi-Peripherie und zum Zentrum werden, wie das quasi sinnstiftend ist für sie. Und auch Thomas Sablowskis Beitrag, und er sagt quasi, wir müssen uns eigentlich die inneren Kräfteverhältnisse anschauen und von dort aus quasi eine Theorie des Imperialismus aufbauen. Und ja, ich versuche mal was anderes, weil wenn ich mir etwas aus quasi der panafrikanistischen Sichtweise anschaue, dann ist es schwierig mit den inneren Kräfteverhältnissen, weil es manchmal dann so ist, dass die zwar geändert werden können, aber trotzdem sind solche Länder immer noch sehr stark abhängig von dem, was in anderen Ländern passiert. Also zum Beispiel halt in den, was wir jetzt klassisch zu die Metropolen, also die Machtzentren außerhalb des Landes, ja, davon abhängig sind. Und deswegen glaube ich, sollte man es nicht ganz gehen lassen, sich das auch trotzdem irgendwie global anzuschauen und von oben. Ich dachte mir dann deshalb, ich exerziere das vielleicht an so einer Aufgabe irgendwie aus und guck mal, was für Erkenntnisse ich daraus gewinne. Also gehe ich quasi der Frage nach, gibt es denn einen neuen Scramble for Africa, also einen Wettlauf um Afrika? Das geht so ein bisschen zurück auf die Zeit um 1880, glaube ich, vor der Kongo-Konferenz noch. Dort war quasi so die Hochphase des europäischen Imperialismus in Afrika und dort gab es quasi einen Run auf Afrika und das Gebiet wurde dann allmählich aufgeteilt. Und dieses Bildnis wird öfters jetzt mit den neuen Akteuren auf der Weltbühne auch oft wieder hervorgebracht. Und ich dachte mir, ich bringe mal ein paar Beispiele, um zu schauen, ob es nicht noch das alte Spiel mit neuen Akteuren ist oder ob es noch mehr Veränderungen gibt, die wir quasi auch trotzdem mitbedenken sollten. Ja, und deswegen fange ich erst damit an. Und dann würde ich quasi nochmal in eine Diskussion darüber gehen, was das bedeutet und zum Schluss auch, was es vielleicht für einen neuen Antiimperialismus bedeuten könnte. Und da gehe ich quasi auch ein bisschen auf etwas ein, was sich dann die Spezifizität des Imperialismus nennt. Also wie ist Imperialismus nochmal anders zu sehen als globaler Kapitalismus oder Kolonialismus? Und ich nutze auch PowerPoint. Ich hoffe, ihr könnt das dann gleich sehen, wenn ich meinen Bildschirm freigebe. So, jetzt muss ich mal schauen. Könnt ihr das sehen? So.
Also ich gebe mal eine Rückmeldung, ich kann es sehen.
Alles klar, sehr gut.
Kann es auch sehen.
Super. Ich fange mal mit einem Zitat von Lamine Senghor an. Lamine Senghor war ein panafrikanischer, aber auch marxistischer, eine Ikone quasi des Panafrikanismus, der quasi die so beides zusammenbringen wollte und mitten in diesem antiimperialistischen Kampf war. Und was er sagt, also es ist jetzt quasi auf Englisch: Fight with the same weapons and destroy the scourge of the earth, world imperialism. It must be destroyed and replaced by an alliance of the free peoples. Then there will be no more slavery. Also quasi, ich habe übrigens Joachim's Initiative euer Corporate Design geklaut im Hintergrund. Aber es bezieht sich ja auch so ein bisschen darauf. Also dieses Alliance of the Free Peoples ist sehr wichtig für Lamine Senghor. Und ich finde, das muss auch immer wieder irgendwie betrachtet werden, wenn wir über Imperialismus und Anti-Imperialismus sprechen. Wir sprechen ja heutzutage auch viel oder weiterhin immer noch über Dekolonialisierung und meinen dabei oftmals so die ehemalig kolonialisierten Länder. Daraus lässt sich auch ein bisschen ziehen, Kolonialismus war global, deren Logiken im Prinzip aber auch universell, in dem Sinne, dass alle kleine Kolonisten sein wollten. Und warum sollte sich das heute ändern? Andererseits ist es auch so ein Diskurs, der ein bisschen spezifischer ist. Und ich glaube, Imperialismus lässt noch ein bisschen mehr zu, als wenn wir uns nur Kolonialismus anschauen. In den ersten Beitrag, also den Beitrag von Thomas Sablowski, ist auch nochmal eine gute Analyse quasi der verschiedenen Imperialismustheorien über die Zeit. Ich kann das nur kurz zusammenfassen, aber ihr könnt euch das gerne nochmal anhören. Und zwar beginnt es quasi mit Lenin und Luxemburg quasi. Also bei Luxemburg war es ein bisschen mehr so, dass es eine dritte Gruppe außerhalb des Kapitalverhältnisses brauchte, um den Mehrwert zu absorbieren. Später dann auch Lenin-Imperialismus ist eine Stufe des Kapitalismus, in der Monopole, Export, Finanzkapital sich die Weltmärkte aufteilen. Später dann, als es zur Unabhängigkeit kam und die Länder zwar unabhängig waren, aber irgendwo auch nicht, wurde die Interdependenztheorie kam auf. Und dann auch die Weltsystemtheorie, in der es heißt, dass es ein Zentrum, eine Semiperipherie und eine Peripherie gibt und dass es quasi ein Ausbeutungsverhältnis gibt, in dem das Zentrum profitiert von der Unterdrückung der Semiperipherie und der Peripherie. Später wurde es noch ein bisschen verfeinert auf subnationale Ebene, dass man sagt, diese tollen, glänzenden Hauptstädte in eigentlich armen Ländern sind auch eine Art Semiperipherie. Und es ist aber, genau, es ist irgendwie schwierig geworden, weil der Kapitalfluss nicht mehr eindeutig von Zentrum in Peripherie geht. Und neuerdings gibt es auch die Sprache dann von der imperialen Lebensweise. So, jetzt mal zur Aufgabe, weswegen ich ja eigentlich die PowerPoint-Präsentation gestartet habe. Was interessant war zu beobachten, ist, dass alle irgendwie gut darin sind, den Imperialismus der anderen zu analysieren und zu erkennen. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschauen wollte, wie die Türkei in Afrika agiert, war es eigentlich relativ einfach, bei The Guardian zu schauen oder sowas. Also da ist es, also da können selbst Liberale quasi auf einmal analysieren, wie die neuen Player irgendwie den Kontinent ausbeuten wollen. Fangen wir mal mit Russland an. Und zwar werdet ihr jetzt sehen, habe ich mal so ein Plakat, so ein Bild rausgesucht aus der Zentralafrikanischen Republik. Vielleicht für die Audioaufnahme kann ich das auch kurz erklären. Man sieht zwar einen Soldaten und eine Soldatin, im Gruß und dahinter so Milmi-Helikopter, also russische Kampfhelikopter und rechts eine Flagge der Zentralafrikanischen Republik und dahinter die Russlands. Und auf dem Plakat steht oben Zentralafrikanische Republik Hand in Hand mit Russland und unten weniger sprechen, mehr arbeiten. Also es hat alles mehr so, hat irgendwie so ein bisschen von sowas von, ja, Sowjetunion-Pathos.
Paul, kannst du das groß machen, das Bild? Bei mir ist immer noch das Erste, wenn es, worüber du jetzt redest, kannst du das groß
schreiben? Okay, könnt ihr das jetzt sehen?
Nee, ist immer nur links in der Seitenspalte. Müsstest einfach runterklicken bei dir in der PowerPoint aufs zweite Bild.
Genau, ja. Ich bin selber beim zweiten Bild. Ich weiß noch nicht.
Ah, nee, bei mir ist immer noch das erste. Ja, das, jetzt habe ich's. Jetzt ist gut.
Okay, vielleicht gibt es eine kleine Zeitunterbrechung oder so. Ja.
Ah, das ist ja krass, das Bild. Sehr gut.
Jetzt alle sehen können.
Jo.
Ja, Russland in Afrika, okay, das ist, die Zentralafrikanische Republik ist ja geplagt von, schon seit über einem Jahrzehnt jetzt schon, von einem Bürgerkrieg und Frankreich als alte Kolonialmacht ist zwar auch involviert. Ich war überrascht zu sehen, dass Russland auch dabei ist mit quasi militärischer Kooperation, was ja auch in den Nachrichten war, war ja, dass Russland in Libyen aktiv ist, aber es gibt noch mehr Länder, es gibt auch quasi diesen Vorwurf, Russland habe eine Einflussnahme auch in den Wahlen von über 20 Ländern auf dem afrikanischen Kontinent vorgenommen. Wie sich Russland eigentlich aber eher zeigt, ist so ein bisschen formeller im Multilateralismus-Stil Russland-Afrika-Treffen, wie zum Beispiel in Sochi 2019. Da geht es so ein bisschen mehr um ja, Kooperation, Zusammenarbeit, aber was da auch geschlossen wird, sind so Verträge über den Abbau von Ressourcen, weil Russland natürlich große multinationale Firmen hat, die auf dem Gebiet der Ölförderung und im Bergbausektor aktiv sind. Russland ist ja auch Gegenstand von Sanktionen und versucht somit quasi mit dem direkten Zugriff auf den afrikanischen Kontinent auch seine Ressourcen zu sichern. Was auch interessant ist, ist die Sichtweise, dass mit dieser Expansion nach innen auch die Macht gesichert wird. In dem Sinne, dass das von, ja, dass zum Beispiel irgendwie was noch von der kommunistischen Partei übrig geblieben ist, kein Problem damit hat, wenn Russland quasi dem Imperialisten schlecht in den USA die Stirn zeigt und die Rechten sind auch froh, wenn so ein bisschen imperialer Flair zurückkehrt. Also es kann auch durchaus als ein Legitimationsversuch nach innen verstanden werden. So, ich hoffe mal, dass ihr das seht. Ich bin schon bei der nächsten Slide. Da geht es um die Türkei. Auch die Türkei ist immer stärker präsent auf dem afrikanischen Kontinent. 2013 hatten die 12 Botschaften, 2019 waren es schon über 40. Also da gibt es quasi auch eine große Afrika-Initiative, so ein bisschen auch im multilateralen Stil gebaut.
Paul?
Ja?
Das neue Bild ist nicht zu sehen.
Auch nicht zu sehen, okay.
Noch nicht. Das zweite Jahr.
Dauert einfach immer ein bisschen länger.
Ah, verstehe. Na gut, ich spreche dann einfach dann weiter drüber und hoffe, es taucht irgendwann auf. Mhm. Weil ich kann auch ohne die Bilder, so ist es nicht.
Die sind toll.
Schon interessant.
Das finde ich auch.
Ja, bei der Türkei, genau. Also, wie was ich schon sagte, es gibt auch eine Afrika-Initiative. Da die Türkei gibt sich mehr so als humanitären Helfer, ist aktiv in vor allem den muslimischen Staaten im Osten, Nordosten, Sudan, Somalia, ist involviert im Aufbau von Infrastruktur, ist aber auch besonders interessiert an Export, also Export von Kultur, ne, nicht nur den Telenovela, sondern möchte auch irgendwie alte osmanische Gebäude wieder aufbauen oder zumindest restaurieren. Dazu gibt es auch irgendwie einen Begriff und der heißt Neo-Osmanismus, also als Strategie. Und dieser, das ist so ein bisschen die Konsolidierung, also Neo-Osmanismus, das steht hier in der Slide, also die Außenpolitik wurde vom Premierminister Davutoglu beschrieben. Er hat sie selber nicht als Neo-Osmanismus beschrieben, sondern eher so, naja, umschrieben, sagen wir es mal so. Also Türkei wieder zum Zentrum von Stabilität zu machen, Und das ist ja auch so ein bisschen so was, was so Imperien für sich ja beanspruchen, also Sicherheit und Stabilität zu bringen in der Region, die eben nicht stabil ist und sicher. Nach innen hin, wie gesagt, kann man das Gleiche sagen. Es geht ja auch um die Konsolidierung der Macht. Man spricht da nicht nur religiöse quasi Gruppen an, sondern auch die nationalistischen Gruppen. Es geht aber auch natürlich um neue Investitionen und auch hier, wie bei den anderen Ländern, um Ressourcensicherung. Und Side Note, es geht auch um die Bekämpfung der Gülen-Bewegung, die eigentlich stark in vielen ost- und zentralafrikanischen Ländern präsent war oder ist. Als Konsequenz daraus sind andere Staaten, die quasi früher in diesem Osmanischen Reich waren, ein bisschen nervös geworden, Ägypten zum Beispiel, aber auch die Golfstaaten. Und die haben es quasi der Türkei ein bisschen nachgemacht und haben auch ihre Afrika-Programme gestartet. Allen voran Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien war auch teilweise in den Schlagzeilen dafür, dass das Land massiv Landgrabbing betrieben hat, unter anderem in Äthiopien, um quasi die eigene Ernährungssicherheit zu sichern. Ja, und wo wir bei Landgrabbing sind, Indien hatte auch so einen ähnlichen Skandal. Da ging es auch um Agrarland in Äthiopien. Das wurde massiv aufgekauft für private Zwecke, um Schnittblumen zum Beispiel anzubauen. Indien schaut auch auf eine alte Geschichte mit dem afrikanischen Kontinent zurück. Es gibt auch eine große Diaspora in vielen der ost- und südafrikanischen Ländern, die durchaus ja auch interessiert wären an geschäftlichen Verbindungen. Was wahrscheinlich auch wichtig ist in diesen Indien-Afrika-Beziehungen, und auch da gibt es wieder so ein großes Afrika-Programm, ist die Vergabe von Krediten, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass, also diese Kredite sollen quasi für den Aufbau eines Exports der afrikanischen Ländern dienen, nur dass 75% der Dienstleistungen und Güter, die dafür aufgebaut werden, von indischen Firmen getätigt werden. Also da ist schon durchaus ein Eigeninteresse drin. Wobei man auch sagen kann, in der Vergangenheit hat sich Indien zum Beispiel für viele Länder des globalen Südens eingesetzt, indem sie zum Beispiel die Eigentumsrechte, was Medikamente zum Beispiel angeht, in Frage gestellt haben. Dann gibt es natürlich sehr viel besprochen China. Also wenn man von China in Afrika spricht, da heißt es immer Neokolonialismus. China holt sich quasi jetzt Afrika im großen Ressourcenhunger. Tatsächlich geht es um Zugang zu Ressourcen im Tausch, zu Infrastruktur, teilweise einfach nur Prestige-Projekten. Auch um den Aufbau einer neuen Seidenstraße als Route für neue Liefer- und Handelswege. China hat eine eher friedliche Herangehensweise, also eine nicht-militärische, vielleicht verglichen mit anderen Ländern. Eine Ausnahme ist, vielleicht komme ich später noch dazu, diese Mission von Djibouti aus quasi die Piraterie in somalischen Gewässern aufzuhalten, aber sonst eigentlich eine relativ friedliche und vor allem eine, die sich dadurch auszeichnet, dass nicht interveniert wird in innere politische Angelegenheiten anderer Länder, wobei man natürlich sagen kann, dass Schulden und Kredite eine andere Art sind, politisch zu intervenieren. Und nach innen hin auch in der Kritik geraten natürlich, dass die Industriezentren Chinas, also für die Warenproduktion im Süden zum Beispiel, sind quasi mehr oder weniger gesättigt über die Jahre, sind die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter gestiegen und deswegen begibt sich auch innerhalb von China eine Art Konsolidierung und dass quasi immer mehr Fabriken auch eher im Westen des Landes geöffnet werden. Und da ließe sich zum Beispiel dann die Situation mit den Uiguren nochmal irgendwie in Verbindung setzen. Ich habe jetzt hier die Beispiele, die ich hatte, haben eher westliche Firmen jetzt betroffen, wo sich gefragt wurde, warum dort jetzt Fabriken aufgebaut werden und ob sich diese Firmen quasi nicht auch mitschuldig machen an dem, was im Westen des Landes passiert. So. Das waren so ein paar Beispiele, was ich zusammenfassend sagen kann. Es gäbe noch mehr Beispiele, es gäbe noch Brasilien und Indonesien, aber vielleicht sind sie auch nicht, also die, deren Programm vielleicht nicht so ganz umfassend. All diese Länder sind unterschiedlich politisch und wirtschaftlich aufgestellt. Natürlich geht es den meisten um Zugang zu Rohstoffen und Land. Einige sind in dieser globalen Arbeitsteilung über die Jahrzehnte natürlich aufgestiegen, wollen autonomer werden, sind auch, also auch auf der Suche nach Absatzmärkten auf dem afrikanischen Kontinent. Und man muss aber auch sagen, dass es eher eine Beziehung zwischen Semiperipherie und Peripherie ist, nach wie vor. Wobei auch China zeigt, dass diese Schablone der Semiperipherie auch nicht mehr ganz passt. So, als Kontrast würde ich nochmal eine alte imperiale Macht mal aufzeigen. Frankreich. Frankreich baut immer noch auf starke koloniale Verbindungen auf. Institutionell zum Beispiel durch die Frankophonie, aber auch durch alte Verträge, die direkt nach der Unabhängigkeit geschlossen worden waren. Einige ermöglichen auch eine direkte militärische Intervention oder ja, und das passiert auch nach wie vor. Andere Verträge zu Ressourcenabbau, unter anderem unter Weltmarktpreisen, also wenn es zum Beispiel um diese große Firma Areva, den Energieversorger geht, der Uranium aus Niger geschöpft hat. Einigen von euch wird das vielleicht auch bekannt sein, der Franc CFA. Es ist eine Währungsgemeinschaft in Zentral- und Westafrika, der 14 Länder angehören. Und ihre monetäre Politik liegt eigentlich völlig in den Händen Frankreichs. Über 80% deren Reserven sitzen in Frankreich. Die Währung ist fest an den Euro gekoppelt. Und das Management der Zentralbanken der Währungsunion Schlüsselfiguren sind dort vertreten. Das heißt, nichts geht ohne Frankreichs Einwilligung. Wobei interessant ist geschichtlich, wenn wir über Frankreich sprechen, dass Antiimperialismus durchaus auch zu großen Veränderungen in der Metropole führen können. Und zwar der Algerienkrieg einmal und auch das Referendum in den kolonialisierten Ländern, was Charles de Gaulle, der zwar für den Kolonialismus war, aber er fühlte sich so stark unter Druck gesetzt, dass er zum Referendum aufgerufen hat und die meisten Länder haben sich entschieden, unabhängig zu werden. Und de Gaulle selbst wurde deshalb auch angegriffen, er überlebte ja einen Anschlag oder mehrere, das weiß ich jetzt gerade nicht. Er hat quasi auch innerhalb Frankreichs viel, viel Widerstand von eher mächtigen Fraktionen erfahren. Und da gibt es noch mehrere Skandale, was sich auch unter dem so ein Geflecht zusammenfassen lässt, was sich France-Afrique nennt.
Paul, noch mal ganz kurz. Könntest du bei dir vielleicht die PowerPoint-Präsentation anmachen? Jedenfalls, wir sind immer noch bei dem Türkei-Afrika-Bild.
Ach, wirklich? Oh
Mann. Ja, es kommt nicht, wenn du das irgendwie auf PowerPoint-Präsentation bei dir stellst, dann kannst du das vielleicht schneller bewegen.
Ich schau mal. Ich konnte ja auch, glaube ich, wählen. Moment, ich mach's nochmal.
Jetzt hatten wir gerade das französische Bild gesehen. Also
genau.
Dann müsste ich einfach wahrscheinlich auf Bildschirm teilen gehen, so. Und jetzt einfach hier groß machen. Ist das jetzt besser?
Ja, das geht ruckzuck. Okay.
Super. Okay. So, ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Genau. Also der Widerstand quasi aus den ehemaligen Kolonien kann durchaus zu Veränderungen führen, zum Beispiel dem Ende der Vierten Republik unter Charles de Gaulle. Ein anderer interessanter Fall wäre vielleicht auch noch die EU. Also die EU ist ja eigentlich kein, also ist ein neuer und ein alter Player. Ich konnte das nicht ganz einordnen. Das Selbstbild der EU ist ja mehr so ein Projekt des Friedens, fördernde Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit. Auch die Mitte zwischen China, zwischen USA und Russland und China. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch Aspekte, bei denen man sieht, dass sich die EU auch gerne, also dass dass es Kräfte innerhalb der EU gibt, die es auch gerne anders sehen wollen würden. Beziehungsweise, da habe ich eine kleine Anekdote zu dem Bild oben links. Und zwar ist das aus einem alten Werbespot der Europäischen Kommission. Und darin läuft eine Figur, die, also es ist alles so im Kill-Bill-Stil gehalten und so die Figur von Uma Thurman quasi in EU-Gelb läuft durch so eine Lagerhalle und wird angegriffen nach und nach, erst von so einem Shaolin-Kämpfer, mehr oder weniger, ich weiß nicht, was er darstellen soll, dann eine Art Schwertkämpfer mit einem Turban und dann noch von einem Capoeira-Tänzer. Diese drei Leute sollen anscheinend verschiedene andere Gebiete der Welt oder Kulturen oder was auch immer darstellen. Uma Thurman hat dann so einen Trick, kann dann auf einmal sich klonen und auf einmal stehen da 12 Uma Thurmans um diese Schurken herum. Und das soll quasi die Stärke der EU darstellen. Der Clip musste runtergenommen werden, weil er ja stark mit rassistischen Klischees spielt. Aber was dahinter steckt, finde ich, ist trotzdem gar nicht so, ist schon vielsagend, denn da gibt es noch eine Theorie von einem EU-Sonderbeauftragten, Sir Robert Cooper, der eine wichtige Rolle gespielt hat, oder beziehungsweise er hat die europäische, also vor allem die Außenpolitik der Europäischen Union beeinflusst. Und er verlangt quasi, oder er wünscht sich Europa als neue liberale, aber imperialistische Macht. Und zwar teilt er so die Welt auf in so alten Nationen, beinahe Failed States, und aber ganz oben ist Europa, weil Europa quasi die Nationen überwunden hat, kooperiert. Dort spielen die Menschenrechte eine wichtige Rolle. Aber Europa muss sich nach außen hin quasi verteidigen. Und das, da passt es sehr gut zu diesem Werbespot der Kommission. Und er sagt quasi mehr oder weniger, okay, unter uns gelten die Regeln, die gelten, aber nach außen hin, also im Dschungel, sagt er, gelten dann die Regeln des Dschungels. Und das bedeutet auch militärische Intervention, wenn es sein muss, Tricksereien etc. etc. Über die letzten Jahre ist ja auch klar geworden, dass die EU eine aggressive Handelspolitik betreibt, eine aggressive Grenzpolitik, die nicht nur vor den Grenzen Europas Halt macht, sondern ja in afrikanische Staaten sogar reingeht und dort auch die Bewegungsfreiheit von Afrikanerinnen und Afrikanern einschränkt. Es gibt ja auch dann Debatten über den inneren Imperialisten Deutschland, ne? Also auch da wieder ein bisschen wie beim Front CFA, dass ein Land mehr oder weniger viel Druck auf die Finanzinstitution ausüben kann, wie man dann zum Beispiel, also am Beispiel Griechenland, glaube ich, festmachen kann. Und da sehe ich vielleicht so eine kleine Aufteilung, okay, vielleicht ist nach innen hin Deutschland so der kleine Imperialist, aber nach außen hin Frankreich, und viele Länder können quasi von Frankreichs alten kolonialen Verbindungen noch profitieren, wobei ich auch sagen würde, nicht alle gleichermaßen und nicht alle in der EU sind gleichermaßen verwickelt. Also es ist ein bisschen komplizierter mit der EU, aber was durchaus passiert ist, dass alte Rivalen zusammenkommen und so trotzdem irgendwie, also effektiver ihren Einfluss auf andere Teile der Welt ausüben können. Also all diese Länder, also die alten und die neuen Player, so wie sie sich quasi so in der Welt verhalten, hängt natürlich von vielen verschiedenen Sachen ab. Die haben alle verschiedene innerstaatliche Akteure. Sie haben alle eine unterschiedliche Geschichte, auch mit dem Imperialismus. Sie haben wirtschaftliche und geostrategische Interessen, die immer unterschiedlich ist. Und sie haben natürlich noch in den Einfluss anderer imperialistischer Staaten. Also können sie nicht einfach willkürlich handeln. Und diese Beziehungsgeflechte kann man schon eigentlich gut analysieren. Und auch was die Beziehung dieser Imperialisten zueinander, imperialistischen Staaten zueinander angeht, sie sind nicht alle gleich stark. Es gibt auch viel Kooperation, zum Beispiel wenn es um Sachen, also Entwicklungshilfe für den afrikanischen Kontinent geht. Und ne, ich habe natürlich das Beispiel Afrika gewählt, weil es sehr speziell ist und das können wir später nochmal weiter diskutieren. Aber dort gibt es auch viel Kooperation oder den Anschein von Kooperation. Da geht es ja auch vor allem so internationale Liefer- und Handelsketten zu schützen, wo China zum Beispiel da eher eine Rolle auch als Produzent spielt. Ja, es gibt also quasi eine Interdependenz, die noch so ein Nachteil ist von Woodrow Wilsons Vision einer Interdependenz als Garant für den Frieden, was natürlich ganz viele Lücken hat, und den freien Handel. Und es gibt natürlich auch weiterhin Konflikte und Rivalität zwischen diesen verschiedenen Blöcken. Die werden aber mittlerweile oder schon eigentlich seit dem Kalten Krieg nicht mehr direkt ausgetragen, sondern auf anderen Gebieten. Und das würde quasi so ein bisschen Libyen und Syrien erklären. Die neuen Player sind auch mit den alten Institutionen wie IWF oder WTO zunehmend unzufrieden und versuchen, ihre Alternativen aufzubauen. Da ist zum einen, haben sie nicht genug Macht, um das auszugleichen. Zum anderen fehlt ihnen aber auch vielleicht der ideologische Überbau, den Europa und die USA vielleicht eher hatten. Und ein äußerer Feind dient ja auch immer der Konsolidierung und Legitimation nach innen hin. Ja, und da ist natürlich auch dieser Ausspruch von C.L.R. James, der in Pan-African Revolts, glaube ich, geschrieben hat, was in den 30ern rauskam. Da hat er quasi den britischen und den französischen Imperialismus verglichen und meinte, aber letzten Endes für eine panafrikanische Vision ist es egal, Imperialism ist Imperialism. Ja, Imperialismus ist ja auch nicht nur quasi so eine Frage von Kriegen oder was wir heute übrigens noch sehen, Gebietsaneignungen, wie zum Beispiel die Türkei in Syrien jetzt gerade oder Russland in der Krim. Aber es ist nicht mehr die gleiche Dimension, die es vielleicht mal hatte. Aber es gibt weiterhin sowas wie Françafrique, es gibt sowas wie militärische Intervention Frankreichs oder der USA überall auf der Welt. Ja, dann würde ich jetzt in den letzten 15 Minuten ein bisschen zu einer Art Diskussion kommen, die man da führen könnte. Und da hatte ich einen sehr interessanten Beitrag gelesen von Salah Mohandesi im Viewpoint Magazine. Und er spricht sich quasi für die Spezifizität des Imperialismus aus. Und relativ am Anfang sagt er, also historisch gesehen ist der Imperialismus, also die, ich lese das mal kurz vor. In fact, historically speaking, the non-correspondence between imperialism and capitalism is the norm, not the exception. Also diese Verbindung zwischen Kapitalismus und Imperialismus ist historisch gesehen eher eine Ausnahme. Das ist natürlich, weil wir ja auch im vorkapitalistischen Zeitalter sowas wie Imperien kennen. Ne? Und wir deswegen auch schauen müssen, also er sagt quasi nicht, dass diese zwei Systeme voneinander unabhängig sind, sondern dass es sich manchmal lohnen kann, sich den Imperialismus als eigene Entität oder Institution anzuschauen und geht da auch in Längen über den Konflikt zwischen der Sowjetunion und China, über Vietnam und Kambodscha ein und sieht auch da so quasi Ansätze einer eher imperialistischen Herangehensweise. Was er auch sagt, ist, dass es auch wieder so verstärkt quasi eine Theoretisierung des Staates braucht und zitiert da vor allem Poulantzas mit seiner materiellen Verdichtung, also der Staat als materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Und deswegen ist es immer wichtig, sich anzuschauen, also sich einzugestehen, dass quasi die globale Weltordnung, wie wir sie jetzt kennen, gar nicht zentral ist. Es gibt nicht eine globale Bourgeoisie oder eine zentrale Klasse, die global einfach homogen ist, sondern man muss sich das immer irgendwie von Fall zu Fall anschauen. Und wenn der Staat quasi dieses Beziehungsgeflecht zwischen Akteuren innerhalb des Staates ist, dann ist Imperialismus vielleicht eher ein Beziehungsgeflecht zwischen den Staaten. Und deswegen habe ich mehr so diese institutionalistische internationale Beziehung herangehensweise angeschaut, weil sie auch quasi viel darüber sagt, wie Länder Einflüsse aufeinander ausüben. Was auch interessant ist, ist, dass die Theorie des Staates auch nicht überall gleich ist. Und da wieder auch zurück zu meinem Beispiel zu kommen, Afrika ist sehr stark geprägt von vom Kolonialismus, von den Grenzen quasi, die aufgezogen worden sind und in denen quasi auch viele Staaten gefangen sind, die eigentlich multiethnisch zum Beispiel sind und dass im Kolonialismus quasi Institutionen aufgebaut worden sind, die gar nicht auf diese Bedürfnisse eingehen, die einigen Macht geben und anderen nicht. und dass quasi Alternativen auch ein bisschen zurückgreifen auf so traditional leaders oder traditionelle Systeme. Da ist zum Beispiel die Lektüre von Citizens in State von Mahmoud Mamdani aus Uganda sehr interessant. Und genau. Es lohnt sich also, wie gesagt, genauer hinzuschauen. Wo sehe ich quasi jetzt in der heutigen Welt Elemente, die durchaus so einen antiimperialistischen Charakter haben, als Folge davon quasi. Ein Beispiel wäre, also ich bin doch immer wieder erstaunt, wie oft über Imperialismus gesprochen wird. Zum einen habe ich hier ein paar Tweets, zwei von Vanessa Nakate aus Uganda. Sie ist quasi eine der Figuren in der ganzen Fridays for Future Bewegung und sie tweetet immer wieder und rantet gegen den Imperialismus und sieht darin durchaus eine Kraft, die auch der Umweltgerechtigkeit im Wege steht. Also wenn es um die Umweltbewegung geht, ich finde auch, dass gerade auf dem afrikanischen Kontinent viele Umweltbewegungen breit denken. Sie denken andere Aspekte der Ungerechtigkeit mit, also gerade was Arbeit angeht, Geschlechterverhältnisse. Ein anderes Beispiel könnte sein die Mobilisierung, wo es immer wieder heißt, wir sind gegen Colonization by Invitation, also Kolonisierung durch Einladung. Die erste Welle war ja nie, also die Leute sind nie eingeladen worden, aber hier in dieser zweiten sieht man quasi so internationale Beziehungen, man sieht, wie Verträge geschlossen werden, also da ist ja auch eine Freiwilligkeit mit drin, was natürlich eher im Dunkeln bleibt, sind, was steht in den Verträgen, wie ist eigentlich diese Austauschbeziehung? Und das kommt von sozialen Bewegungen und der Zivilgesellschaft. Auch immer lauter werden quasi Diskurse um Dekolonialität und der Abbau kolonialer Institutionen. Und ein weiteres Beispiel, Überlegung zu Reparationen. Die finde ich so gerade jetzt auch mit der Black Lives Matter Bewegung in ihrer zweiten Welle auch so dieser Ruf nach Reparationen lauter geworden ist. In verschiedenen Ländern immer unterschiedlich. Was Deutschland anginge, wäre es zum Beispiel für die Verbrechen an die Nama und Herero. Ich finde diese Überlegungen super spannend. Natürlich würden sie die Spielregeln nicht ändern. Und das kann nur quasi ein Gedanke von vielen sein. Denn wenn quasi die Regeln so bleiben, wie sie sind, würden auch die Reparationen auf lange Zeit nicht viel strukturelle Veränderung bringen. Ein anderes Beispiel ist vielleicht das Lieferkettengesetz in Deutschland, was besprochen wird. Und zwar wird über ein Gesetz debattiert, das deutsche multinationale Firmen in die Verantwortung nimmt für Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt eine ihrer Unter- oder Nebenfirmen Menschenrechtsverletzungen verüben, dass das hier in Deutschland einklagbar ist. Das ist natürlich auch das Ergebnis einer langen Kooperation zwischen kleinen Basisgewerkschaften in den Ländern, wo die Produktion stattfindet und in den Ländern, wo der Konsum stattfindet. Was auch durch die Corona-Krise groß geworden ist, ist so ein bisschen die Kampagne Pay Up. Und da geht es vor allem, glaube ich, um die Textilbranche, weil dort viele Löhne ausgesetzt worden sind in vielen Produktionsländern und jetzt so Druck ausgeübt worden ist und so langsam fühlen sich einige Firmen dazu doch bewegt zu bezahlen. Aber PayUp ist mehr so eine einzelne Kampagne, eine Social-Media-Kampagne. Sie ist zeitlich begrenzt und auch ihr Momentum ist zeitlich begrenzt. Und trotzdem, also es gibt genug Beispiele quasi dafür. Ich habe diesmal nicht über die USA gesprochen. Ich habe den Eindruck, es wird so oft über die USA gesprochen. Und die USA sind auch sehr, sehr wichtig und sie sind quasi, haben ja auch eine hegemoniale Macht innerhalb dieses Systems. Und trotzdem will ich jetzt noch mal ein kurzes Beispiel einbringen aus der Black Lives Matter Bewegung, die ja in vielen Teilen sich bezieht auf die Bürgerrechtsbewegung, die vor ihr war, aus den 60er, 70er Jahren. Und die wiederum hatte viele Verbindungen mit antiimperialistischen Kämpfen. Irgendwie wieder so eine Anekdote habe ich auf den sozialen Medien gesehen, wie ein ehemaliger, glaube ich, Soldat und Journalist, der meinte, er wäre für die USA, quasi für die Armee, im Einsatz gewesen, Afghanistan, Irak und hätte schreckliche Dinge gesehen im Krieg, aber dass er sowas sowas in den USA sehen würde, wie die Armee quasi mobilisiert wird gegen die eigene Bevölkerung, das hat ihn doch sehr geschockt. Was aber für viele andere nicht schockierend ist. Also gerade so, wie weit ein Staat gehen würde, um marginalisierte Gruppen innerhalb des Landes zu kontrollieren, sollte keine Überraschung sein. So, und zuletzt das Beispiel der Panafrikanismus sehe ich auch als quasi eine weiterhin existierende oder ein Ansatz für einen neuen Anti-Imperialismus. Gerade weil der Panafrikanismus sich für die Überwindung staatlicher Partikularinteressen einsetzt. Wie gesagt, wenn Staaten ein bisschen gefangen sind in den Grenzen, die ihnen auferlegt worden sind, und wenn da eine Pattsituation entstanden ist, in der die Gruppen, die sich diese kolonialen Institutionen aneignen, um weiterhin zu regieren und sagen, wenn wir das nicht können, dann fällt alles auseinander, dann ist der Panafrikanismus eine sehr moderne, zutiefst moderne Lösung, weil sie sagt, wir können nicht zurückgehen, wir können nicht beim Nationalstaat bleiben, wir können nur voraus nach vorne schauen. Und ich meine damit auch nicht unbedingt so Institutionen wie die Afrikanische Union, die ja in vielerlei Hinsicht auch eher die EU emulieren, sondern ich meine auch die Verbindung von nichtstaatlichen Akteuren, beispielsweise wenn es um die Vereinigung von Bäuerinnen und Bauern geht, deren Situation oftmals vergleichbar über Grenzen hinweg sind, wenn es um den Abbau von Ressourcen geht und die Behandlung quasi der Arbeitskräfte, wenn es um feministische Themen geht, gibt es durchaus Kooperation, die möglich ist. Und gerade für so internationale, multinationale Firmen, die dort Ressourcen abbauen, ist es ja interessant, oder wenn dann quasi, wenn sie den Eindruck kriegen, sie können nicht mehr von einem Land ins nächste flüchten, um dort quasi dann weiterzumachen. Ja, da, wie gesagt, betone ich eher sogar nichtstaatliche Akteure. So, ja, und daraus ergibt sich für mich quasi, es gibt durchaus noch Elemente des Imperialismus, die interessant sind, gerade wenn es die Option gibt, verschiedene Kämpfe zu vereinen. Ja, ich würde sagen, so dieser Vulgär-Antiimperialismus, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, von dem ich mich eher distanziert habe, ist nicht das Einzige, was von Antiimperialismus übrig bleibt. Man muss, also antiimperialistisch sein heißt nicht unbedingt Russland verteidigen, antiimperialistisch sein heißt nicht unbedingt Robert Mugabe zu verteidigen, er ist jetzt nicht mehr am Leben, aber er hat noch lange Zeit diesen Antiimperialismus als Grund benutzt für seinen eigenen Machterhalt, sondern es gibt da viel mehr andere Aspekte, die man sich anschauen könnte. Imperialismus ist auch nicht linear oder als Stufe, also als verschiedene Stufen, glaube ich, zu verstehen, sondern kann sich mehrere Instrumente bedienen, seien es Handelsverträge, sei es militärische Intervention. Es können Player auf- und wieder absteigen, aber ihr Handlungsfeld ist trotzdem begrenzt. Und ich glaube, ja, was Hoffnung macht, ist trotzdem, dass der antiimperialistische Widerstand immer wieder auch zu Veränderungen in den Metropolen führen kann. Das würde ich, glaube ich, vielleicht noch in die Diskussion mitnehmen, inwiefern das Hoffnung macht oder ob ich das nicht überbetont habe. Aber ja, so viel zu meiner Präsentation.
Ja, vielen Dank, Paul. Ein sehr instruktiver Vortrag. Bin gespannt gleich auf die Diskussion. Wir machen für nicht 10 Minuten Pause oder wie lange, Klaus, brauchst du für eine Zigarette?
Ich glaube, wir können doch rauchen, während wir uns unterhalten.
Ja. Okay, machen wir jetzt 10 Minuten Pause.